Baywatch Berlin, so heißt das Ganze. Herzlich willkommen zur Ausgabe 0, zur ersten, und ich sage eigentlich nullten, also es ist praktisch noch vor der ersten, zur Eingewöhnungsausgabe von Baywatch Berlin, einem neuen Podcast. Hier aus Berlin, aus der Hauptstadt.
Aus seinem vermüllten Büro. So kann man so eigentlich, das naja. Viel zu viel Show schon drin, weißt du? Das ist ja eigentlich, ist es hier völlig verpisstes, vermülltes Büro. Das Fenster steht leicht offen, es riecht nach kaltem Rauch, weil ja. Senior Schmidti hat jetzt schon die erste gequatscht drin. Es ist 10 Uhr morgens. Draußen rappelt die Kaffeemaschine, weil die Kollegen, wir sind ja mitten in unserem Büro, ne?
Ja, können wir jetzt erstmal, guck mal, niemand weiß, wer da auf einmal
der
so
ist
lospoltert.
Ja nicht schlimm.
Kein
ist
Mensch
nicht schlimm.
Weiß, wer du
kann
bist.
Alles nachholen.
So, pass mal, ist folgendermaßen jetzt erstmal, ja? Also, wir haben jetzt einen neuen Podcast hier. Das Ganze nennt sich Baywatch Berlin. Wir mussten den richtigen Zeitpunkt abpassen für einen Podcast.
Morgen zum 9.
Nein, nicht jetzt um die Uhrzeit, sondern sagen wir mal kulturhistorisch. Wann fängt man einen neuen Podcast an? Und es gab so eine Zeit vor so 7, 8 Jahren, da wäre man richtig, sagen wir mal, state of the art gewesen, das wenn stimmt, man direkt ja. einen Podcast rausgehauen ja. hätte und hätten alle gesagt, Podcast, was ist denn das und so, ne? Ja. Und dann kam so eine Zeit, wo das wirklich jeder gemacht hat. Und jetzt sind wir eigentlich schon dahinter wieder. Es ist jetzt praktisch.
Es ist ja nicht so out, dass es nur in sein kann.
Es ist ja jetzt auch nicht so, dass einer sagt, da macht schon wieder eine Fernsehsendung.
Ja.
Weißt du, weil wir jetzt mittlerweile haben Leute wie Atze Schröder einen Podcast. Es gibt wirklich jeden Tag 9000 neue Podcasts. Ja. Jetzt ist praktisch auch schon wieder scheißegal. Also ist jetzt, finde ich, auch was Expectation Management angeht, die beste Zeit, einen neuen Podcast zu launchen, weil man durch das ganze Gesabbel der letzten Jahre wirklich überhaupt nichts mehr erwartet.
Wir sind Late Adopter und da ist nichts Schlimmes dran.
Wir sind Late Adopter zum Thema Podcast und deswegen gibt's jetzt Baywatch Berlin. Alles, was hier angeschwemmt wird, Folge 0 heißt, wir müssen erstmal so ein bisschen klar machen, wer wir eigentlich sind, was wir überhaupt wollen. Das finden wir gemeinsam mit den Hörern raus. Und der Herr, der hier gerade, sagen wir mal, ungefragt und ungestoppt, hier
ich denke, das ist ja endlich mal my moment to shine. Hier kann ich ja wirklich auch ungestoppt irgendwas schwafeln. Ne? Und die Leute joggen dann dabei, die machen Frühstück und die müssen sich das anhören. Also gut, die können natürlich Stopp drücken, aber die sind natürlich geil auf deine Promi-News und auf deine Promi-Stimme. Und diese Fläche nutze ich jetzt einfach, um meinen ganzen angesammelten Müll so abzuladen.
Ja, weißt du, letztendlich ist es ja das. Ja, also genau. Wenn jetzt, wir wollen das jetzt nicht oben drauf schreiben und wollen auch niemanden mit der Nase reindrücken, aber was sind denn die Podcasts, die man so hört? Also was erwartet man denn von Tim Melzer Podcast und so? Also da ist jetzt ja nicht, dass man denkt, oh, danach habe ich aber ein paar Dinge gelernt, die finde ich aber kurios und erstaunlich, sondern natürlich lernt man wahrscheinlich ein bisschen was über irgendwie einen besonderen Pfeffer, wie man irgendwie so ganz besonders gut irgendwas in Viertel schneidet. Und ansonsten ist das viel Gequatsche aus Pinneberg.
Ja, aber was lernt man bei uns?
Es geht nicht immer nur ums Lernen. Das hat ja Jakob gerade schon angedeutet. So, und wer da jetzt hier schon wieder so irgendwie denkt, er guckt hier von der Seitenlinie zu und gar nicht richtig kapiert hat, dass er einer von drei Leuten ist, die gleichermaßen verantwortlich sind für das Gelingen dieser Sache, ist Thomas Schmidt. Thomas Schmidt ist ja ein Urgestein dieser Gruppe hier. Thomas kenne ich schon sehr, sehr lange. Wir arbeiten lange zusammen, genau wie Jakob auch. Da komme ich übrigens gleich nochmal zu, habe ich noch eine Frage zu unserer Zusammenarbeit. Und wir drei, wir sind hier gleichermaßen verantwortlich und das müsst ihr euch jetzt mal merken. Normalerweise bin ich der Typ, der teilweise auch, sag mal, Ideen, die wir drei verbrochen haben, muss ich dann nach außen tragen. Und es gibt schon mal die Momente, wo dann das Handy aus ist und ihr euch zur Seite dreht und sagt, ja, peinlich, was der noch da macht. Aber viele Zuschauer wissen ja gar nicht, dass ihr genauso im Entstehungsprozess teilweise damit zu tun hattet.
Aber klar, wir kennen uns seit 14 Jahren, ne?
Ja.
Seit 14 Jahren. Wir haben jede Scheiße gemacht, von Viva Live bis Duell um die Welt. Mhm. Du weißt, wie sehr ich funktioniere morgens um 9.
Ja, wieso? Also zum Beispiel beim Duell um die Welt ist ja irgendwann Zeit und Raum kein Thema mehr.
Richtig.
Und da, finde ich, hast du zu keinem Zeitpunkt richtig geil funktioniert. Also da haben wir trotzdem einfach irgendwann losgelegt, weil man ja denkt, also wenn wir jetzt darauf warten, dass der Schmidt von der Muse geküsst wird, dann stehen wir übermorgen noch hier. Ja. Das heißt, irgendwann wird einfach mal gearbeitet und das ist doch ein bisschen auch deine saarländische Programmierung, dass man sagt, jetzt ist es 9, nur wollen wir mal was wegschaffen.
Wir sind Folge 0, wir können ja jetzt noch ein paar Sachen festlegen. Können wir festlegen, dass wir das nächste Mal so mittags irgendwie ran?
Nee, das geht nicht. Mittags werde ich wieder müde. Ich habe meine Hochzeit, und das kann man auch nachlesen, also jetzt nicht über mich, aber man kann das nachlesen in so medizinischen Abhandlungen, dass man die Hauptkonzentrationsphase natürlich, und das weiß ja auch jeder, vorm Mittagfressen hat, weil man danach sich erstmal schön aufs Ohr legt. Ich bin ja mittlerweile auch Generation Mittagsschlaf. Und
ist das wirklich? Machst du Mittagsschlaf?
Ja, nicht hier im Büro, nicht so ein Power.
Doch, habe ich schon erlebt. Also wir sind ja hier in Klaas Büro und das zeichnet sich aus wie so eine alte braune Ledercouch. Und das ist jetzt keine Metapher, sondern hier ist eine alte braune Ledercouch. Und manchmal klopft man so zaghaft an und dann liegst du da. Und wenn man dich dann anspricht, dann tust du aber so, als würdest du gerade sinieren. Aber in Wirklichkeit schläfst du einfach.
So als wenn, so wie Steve Jobs, der über das erste iPhone nachdenkt.
Ja. Stört mich jetzt hier nicht beim Nachdenken, aber irgendwie schnarchst du dabei.
Ich habe gehört, dass Bill Gates einmal im Jahr eine Woche in so eine Hütte in die Berge fährt und da eine Denkerwoche, ohne Scheiß, nicht ausgedacht, eine Denkerwoche macht. Mhm. Der hat in der Hütte nur Bücher und denkt nach. Eine Woche über die Probleme der Welt.
Ja.
Ist das das, was Jakob da beobachtet hat?
Genau, es ist meist nicht ganz eine Woche, weil ich zwischendurch ran muss. Bill Gates hat ja wirklich, sein Hauptstress ist, wie geht das Geld weg? Das ist tatsächlich das große Problem.
Mein Problem auch.
Ja. Es ist wirklich eigentlich, die ganze Welt hat ein Problem, wie kriegen wir das Geld rein? Und Bill Gates hat richtig, der wacht morgens schon auf und es zermartert ihm ins Hirn und denkt, oh nee, wieder Montag, muss ich wieder darüber nachdenken, wohin mit der Kohle? Und sich da mal eine Woche rauszuziehen und irgendwo in so eine Blockhütte zu setzen und zu denken, okay, wo ist es am dringendsten gebraucht? Soweit bin ich noch nicht.
Ich habe ja mal im Radio moderiert, ne? Und da so, wenn ich jetzt überlege, haben wir jetzt so alles erfüllt, was wir uns so vorgenommen haben, gerade so für den Einstieg, ne? Haben wir uns so sauber vorgestellt.
Wieso, ist doch
haben
egal,
wir das
oder?
So der Reihe nach so aufgesetzt, da muss ich sagen, bisher glatte 6. wenn ich mir vorstelle, was habe ich jetzt über meinen Kollegen Schmitti gelernt, dann ist es noch recht wenig. Ich glaube, man muss auch unseren Beruf nochmal mehr erklären, oder?
Euren Beruf.
Naja, Beruf, ne?
Der hochgejazzte Beruf jetzt,
oder? Ist schon, also wenn ich meiner Mutter sage, was wir so treiben, dann würde ich sagen,
was sagst du denn deiner Mutter?
Dann sage ich, Mama, lass mich in Ruhe. ich will jetzt in meinem Zimmer ungestört PlayStation spielen. Nee, dann sage ich, dass wir uns im Grunde lustige Sachen fürs Fernsehen ja ausdenken, ne? Und die machen wir dann irgendwie gemeinsam.
Ja, aber das ist ja nun noch kein Beruf, ne?
Für uns ist das ja irgendwie der Beruf geworden, oder? Schmitti, sag du doch mal, was sagst du denn deinen Eltern?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja, stimmt, bei deine Eltern kommen ja auch oft und die gucken auch sehr genau hin, was du so machst.
Gucken sehr genau hin und ich kriege halt einen Anschiss wie von niemand anderem. Also mein Vater ist knallhart in der Bewertung der Sendung, da macht's am nächsten Morgen echt Rums.
Oh, das fände ich übrigens eine super Rubrik, dass wir mal so dein Vater heißt ja Theo, seine besten Kritiken zu Fernsehsendung von uns gleich nochmal uns vornehmen. Weißt du, dass du einmal so durch dein WhatsApp scrollst und sagst, also hier zum Beispiel Joko und Klaas gegen ProSieben Folge 4, wie sah das Gesamturteil aus? Also da würde ich mich sehr
drüber freuen. Das war vernichtend, das habe ich sogar weitergeleitet.
Das war nicht so gut. Das war nicht so gut.
Nee, da hieß es, also wenn ich das noch so aus der Erinnerung zusammenziehe, ging es darum, zu erwartbar, ein Gewöhnungseffekt setzt ein, weil man jede Woche dieselbe Theaterstück aufführt, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und deswegen daraus resultiert eine schlechte Quote, ist normal. Und wenn man dann aber sagt, ja, es gibt aber durchaus Studien, Theo, Papa, die dann belegen, dass eine Regelmäßigkeit eigentlich dafür sorgt, dass mehr Leute gebunden werden, dann sagt er, ja, kann ja sein, wir Zuschauer sehen das anders.
Es war exakt so. Also das ist unterm Strich steht immer schlecht. Ja. Sohn, schlecht.
Aber ja, das ist ja die große Frage, ne? Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir Service-Aspekte in diesem Podcast mitliefern. Es gibt ja auch so Erziehungsratgeber-Podcasts und sowas, ne?
Mhm.
Was glaubt ihr? Werden Kinder... Das ist jetzt auch die große Frage der nachwachsenden Generation, weil die halt so, weil sich sehr viel Gedanken darum gemacht wird, wie gehen wir mit den Kindern um, wie können wir sie positiv verstärken und so, was machen wir? Wir pumpen so viel Selbstbewusstsein in die rein, dass am Ende denen der Narzissmus aus dem Ohr rausläuft und die nicht mehr in der Lage sind, Deutschland in Gang zu halten danach. Das ist jetzt unser Problem gerade. Das heißt, was machen wir? Sind wir selber Eltern und irgendwann mal die ältere Generation, wie wir es kennen, die eigentlich, sagen wir mal, wenn nicht geschimpft wird, man das schon als Lob empfindet? Oder soll man supporten und soll man so die Kinder so zur Höchstleistung loben? Was glaubt ihr?
Das war eine sehr lange Frage, Klaas.
Das darf ich hier im Podcast. Ich darf nie lange Fragen stellen. Ich kann hier eine Frage stellen.
Du lässt dich doch davon nicht aufhalten.
Das sind genau die Fragen, die man morgens um 9 nicht hören will, ne?
Ja, ist doch nicht. Bei dir ist morgens um 9. Wenn einer joggt, ist er nicht morgens um 9. Das ist abends um 8. So, und jetzt beantworte mal meine Frage. Hast du dir die merken können mit deiner Kapazität?
Ob man Kinder loben soll oder ob man knallhart draufhaut.
Auf Bild-Zeitungshauptsätze runtergebrochen war das die Frage. Aber natürlich steckt ein bisschen subtilere.
Ja.
Ich habe ein paar Infos noch eingeschoben.
Ja, also ich merke immer, dass mein Vater, der ist jetzt, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, das tut schon weh. Es tut schon weh.
Tut es ja wirklich menschlich weh, ja?
Ja, es tut schon, nein, also jetzt nicht von meinem Vater selbst, aber wenn er das so knallhart analysiert, ich glaube, wir neigen alle dazu, dass wir uns auch mal schön was schönreden. Dass wir sagen, ja, das war ja, weil da die Quote war so, weil da im Gegenprogramm Fußball lief. Oder da und da und da.
Oder natürlich können wir einen Podcast machen.
Ist genau, ja genau, genau.
Liegt ja auf der Hand.
Natürlich, natürlich. Ja. Und es ist auch nie zu spät für einen Podcast.
Absolut nicht, nee.
Und wenn der dann sagt, nee, war scheiße, fanden die Zuschauer einfach kacke, so, dann
haben
dann
die Nachbarn schmerzt. Auch gesagt.
Ja.
Wie heißen die noch?
Die Bauers.
Die Bauers.
Die Bauers. Wohnen gegenüber.
Die wohnen gegenüber, die kenne ich auch. Weil ich ja, wenn ich im Saarland mal bin, aus weiß ich auch nicht, warum ist man im Saarland? Ich war ich beim S, beim Südwest.
Wegen dem Gloria-Kram da.
Wegen Gloria, genau. Ja. Da fahre ich ja, sagen wir mal, noch persönlich die Fans ab. Und da sitzen einige im Saarland. Und wenn ich dann eh in der Nähe bin, dann gehe ich auch einfach mal alleine zu Schmidts Eltern. Und da kriege ich dann was zu essen und so. Und meistens sitzen die Bauers dann auch da. Und die Bauers kenne ich auch, die sind mittlerweile, die kenne ich so gut, weil die Bauers immer mitkommen, wenn Schmidts Eltern hier in Berlin Besuch abstatten, dass ich die schon umarme.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich umarme die Nachbarn von Thomas' Eltern. Das ist der Status unserer Beziehung, Thomas. Ich umarme die Nachbarn deiner Eltern. Das ist wirklich, das ist mehr als Heirat.
Weißt du noch, als wir meine Eltern besucht haben?
Ja, das weiß ich. Und da haben wir zum Glück nicht angekündigt, weil deine Mutter ansonsten noch alle Fenster geputzt hätte.
Ja, sie
aber hat wie ist es abgelaufen? Ich möchte mehr Informationen. Die Geschichte ist mir unbekannt.
Also ich wusste, Klaas kommt wegen Gloria. Ihr habt, glaube ich, in Saarbrücken gespielt. Mhm. Und ich war auch auf Heimatbesuch. Und dann haben wir gedacht, wir machen einen Überraschungsbesuch. Und da habe ich ihn irgendwie von der Autobahn abgeholt.
Ich wurde also richtig ausgesetzt.
Wie Drogen.
Hund, ja. Hund von den Sommerferien.
Und jetzt sind wir hin und wir haben dann so 2 Minuten vorher haben wir noch irgendwie meine Mutter angerufen. Und also die erholt sich heute noch vom Schock. Die war im Schlafanzug, als Klaas reinkam.
Mit so Snoopy drauf.
Ja, hat dann aber auch so Brote geschmiert und irgendwie so in kleine Stücke und so und wurde gleich fürstlich bedient und wirklich, die erzählen bis an ihr Lebensende, werden sie von diesem Tag erzählen. Also auf einmal.
Ich habe selber das Gefühl gehabt, ich bin der Papst. Und vor allem, was ich auch mal gut finde, ist, wir hören auch gleich auf damit, jetzt hier dein Zuhause da auseinander zu analysieren. Dann machen wir vielleicht nächstes Mal weiter. Mhm. Da ist ja schon ein bisschen was zu tun.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart süßen, viel ja. Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann, was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist genau. Reingepackt.
Ist reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Was ich witzig finde, ist, wenn ich auftauche, bist du Luft.
Das stimmt.
Also du bist wirklich innerhalb von einer Sekunde, wissen die nicht mehr, dass du das Kind bist.
Das stimmt. Aber okay. Das ist auch so, wenn ich einfach nach Hause komme. Die fragen mich nur, wie geht's denn Klaas? Hat er seine Plätze, hat er die Nussecken gegessen und. Ja.
Ja, gut.
Klar, Thomas, du hast eine Erkennung, aber wie geht's klar?
Ja. Es gibt ein Foto, das hängt, wenn man bei euch reinkommt, ich weiß nicht, ist das oben an der Treppe? Also es gibt ein Foto von Thomas, das habe ich heimlich mit dem Handy abfotografiert. Da ist Thomas 8 oder 9. Mhm. Ich sag mal so, Elternliebe kann stark sein.
Und dürfen wir das auf unseren Instagram-Kanal posten?
Nein, auf keinen Fall. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde das niemals.
Können wir es zensiert posten?
Nein.
Jakob, von dir habe ich auch ein paar Bilder.
Ja, gut. Also ich möchte es. Nee, ja, ich möchte den Vorschlag zurücknehmen.
Die Bilder, die bei dir. Guck mal, bei ihm muss man zurückgehen bis in die späten 80er Jahre. Bei dir reicht es 3-4 Jahre zum RBB ins Archiv zu gehen. Ich finde man schon despektierliches.
Absolut, ja.
So. Also.
Haben wir uns jetzt gut vorgestellt, Klaas?
Naja, wir haben.
Bist du zufrieden?
Ja, wir haben eine Menge über Thomas erfahren.
Ja.
Weil über meine Eltern. Es geht genauso. Also, wieder war ich nicht im Mittelpunkt.
Es ging jetzt eigentlich um die Frage, wie geht man mit Kindern um? Also, also loben wir die, weil es ja darum ging, hier auch Dinge zu analysieren. Sind wir, sagen wir mal, eine bessere Version unserer selbst, weil unsere Eltern uns gefordert haben oder weil sie uns gelobt haben? Das ist die große Frage. Bei mir zu Hause ist es ja sehr norddeutsch abgelaufen. Meine Mutter hatte einfach Stress. Sie hat gearbeitet viel und es war ihr egal, was ich erzählt habe. So, das war nicht böse und auch nicht ignorant, sondern sie hat halt, während ich was erzählt habe, hat sie den Kühlschrank eingeräumt. Oder hat gesagt, ja, erzähl weiter, ich höre weiter zu. Und ist irgendwo in ein anderes Zimmer gegangen und hat irgendwas rausgesucht. Und währenddessen stand ich dann im Flur und habe dann lauter gesprochen, damit meine Geschichte nicht abreißt, was ja auch entwürdigend ist, dann aufzuhören. Und dann kam sie zurück, hat mich angeschaut mit so einem unmissverständlichen Blick, dass sie also überhaupt nicht mehr genau weiß, wo der rote Faden jetzt in meiner Geschichte war, und schaute mich an, lächelte, hat mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, siehst du, dann ist doch gut. Und so habe ich praktisch mehr oder weniger mein ganzes Leben erzählt. Und meinem Vater, man muss dazu sagen, mein Vater ist ja gestorben, als ich 23 war. Das heißt, also der hat die ganz schlimme Joko und Klaas-Zeit hat er gar nicht mehr miterlebt.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist super. dass er das nicht mitgekriegt hat, ist richtig super. Weil dem das natürlich alles hochnotpeinlich gewesen wäre. Ne?
Also, was für Essen hättest du gekriegt von deinem Vater?
Von meinem Vater, ja. Also mein Vater hat irgendwann, hatte mein Vater eine Freundin. Und da hat er angefangen mit SMS, das war noch vor WhatsApp und so, das war wirklich die ersten Handys. Und dann hat er mit dieser Freundin, hat er diese Lesebrille aufgesetzt, das Handy irgendwie am ausgestreckten Arm irgendwo hingehalten, damit er die Buchstaben erkennt. Und dann hat er abends nach so 2, 3 Bier um 11 mal eine SMS geschickt. Und da weiß ich noch, dass ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, Papa, das ist jetzt neuer sozialer Raum, SMSen. Man schickt die nicht nach 2 Bier abends um 11. Das ist ein Brief, geht man auch nicht abends um 11 nochmal, sag mal, ich ziehe mir nochmal eine Jacke an und bringe den jetzt zum Postkasten, sondern den lässt man liegen und am nächsten Morgen überlegt man sich das nochmal. Und nur weil das jetzt ganz schnell weg ist, heißt das nicht, dass man nicht diese Verzögerung nochmal einbauen muss und so. Also das heißt, wir haben uns da über diese Sachen unterhalten. Das ist die eine Sache. Er würde, glaube ich, er fände so grundsätzlich den Status gut, den man erlangt, aber der Weg dahin, das hätte er so weggeschwiegen. Also er hätte das gut gefunden, dass ich irgendwie im Fernsehen bin, aber was ich im Fernsehen mache, hätte er nicht sehr, sehr schlecht gefunden.
Wenn ich du wäre schlecht, Promi-Status sehr gut.
Sehr gut, ja genau. Zum Angeben reicht's, aber nicht drüber reden, was ich mache.
Hat er irgendwas mitgekriegt von deiner Fernsehkarriere noch?
Ja, also das höchste der Gefühle war TV Total Turmspringen. Und da hat er sich schon überlegt, wo das alles hinführen soll. Also weil ich natürlich stolz drauf war, dass ich da mal mitmachen durfte, und habe ich ihm das erzählt und er hat gesagt, aha. Dann springt er da so ins Wasser. Ich gesagt, ja. Genau.
Und dann sieht man dich in Badehose im Fernsehen.
Also das Ochsenrennen, das TV-Total Ochsenrennen hat er auch noch mitgekriegt.
Das hat er vermutlich mitgekriegt, das wurde nicht groß thematisiert.
Weil das klingt jetzt wie ausgedacht, aber ich meine, Klaas, du hast ja wirklich mal, also so ging ja mal irgendwann alles irgendwie auch los auf ProSieben, ne? Hast du wirklich mal beim TV, bei irgendeinem Raab-Ochsenrennen mitgemacht?
Nee, das war eben nicht Raab, sondern das war in so einer Zeit, wo irgendwelche anderen Wald- und Wiesenproduktionsfirmen probiert haben, Raab nachzumachen, während Raab aber noch da war. Und dann haben die gesagt, okay, was gibt's? Turmspringen hat er schon, im Wok da irgendwo sich runterstürzen, gibt's auch. Was ist das nächste? Und dann ist das TV Total Ochsenrennen. Nee, eben, also eben nicht, also das ProSieben Ochsenrennen. Und da habe ich mitgemacht, weil ich dachte, das ist bestimmt ein großer Schritt auf der Karriereleiter.
Mhm. Wie lief das ab?
Ja, pass auf, ich erzähl. Und dann wurde man da hingekarrt irgendwo nach Bayern aufs Land. Dann standen da drei so unmotivierte Heuballen rum als Deko. Die wurden dann so angeleuchtet von der Seite. Und Publikum. Und da waren andere Prominente. Da war Kai Böcking zum Beispiel.
Und, hilf mir mal, wer war das noch?
Von, Kai Böcking. Risiko hat er gemacht im ARD, glaube ich.
Kai Böcking.
So ein Moderator, der hat so einen Quiz gemacht.
Nicht irgendwas mit einer Hitparade noch?
Ja, der.
So Formel 1?
So in der Art. Irgendwie sowas hat er auch gemacht. Ist aber schon ein paar Jahre her. Und dann war noch Claude Oliver Rudolph da und Martin Semmelrogge, die immer hinter so einen Trecker schlucken gegangen sind. Immer einen Flachmann aus der Seitentasche gezogen und haben sich da einen reingedonnert.
Dabei wirken die sonst so seriös.
Ja, genau. Und Payman, wer kann sich noch an den erinnern?
Payman Amin, ja.
Payman Amin.
Jury-Legende.
Jury-Legende und Schreckimitator.
Der frühe Thomas Hayo.
Ja, genau.
Und der hat, wir waren da irgendwie so. Und Ross Anthony war da noch.
Ja.
Und dann waren da wirklich 2 Tonnen schwere, riesengroße Ochsen, die also wirklich kolossal furchteinflößend waren. Und dann musste man von so einem Heuballen, so wie das traditionell auch gemacht wird offenbar in Bayern, auf diesen Ochsen draufspringen. Die werden natürlich verrückt, weil die Angst haben. Ist also auch für die Tiere schlecht. Und dann rennen die einfach los, wie vom wilden Affen gebissen. Und dann rennt man über irgendeine Ziellinie. Und wer als erster da ist, der hat gewonnen. So, ne? Also einfach. Und dann ist zum Beispiel Ross Anthony, konnte sich auf dieser Höllenmaschine nicht festhalten. Ist da runtergefallen und dann kommen aber die anderen Ochsen noch. Und da ist wirklich 2 Tonnen Ochse, 2 Meter neben dem Kopf von Ross Anthony, der auf dem Boden lag, mit dem Huf in den Matsch rein.
Ach du Scheiße.
Mit, also 2 Tonnen schwer. Der wäre fast hinüber gewesen. Ich habe wirklich den nächsten Moment am Tod von Ross Anthony live miterlebt.
Und hat den einen Ochse auch im Schwitzkasten?
Ja.
Und der andere hat auf ihn eingeprügelt.
Ja, einer hat ihm im Schwitzkasten, der andere hat ihm die Haare durcheinander gemacht. Ja.
Was mich da interessiert bei diesen Promi-Events, ne, ob es jetzt Raab ist oder dein Ochsenrennen, man hat ja wahrscheinlich 4 Stunden Wartezeit, bis man endlich mal auf den Ochsen darf. Ja. Was macht man in der Zeit und wie ist da das Verhältnis zu den anderen Promis?
Ja, also ich rede jetzt eher über die anderen, ich habe sowas auch jahrelang nicht mehr gemacht, das ist schon sehr lange her. Viele jüngere Zuhörer des Podcasts, die sagen wir mal, geht das große Rätseln schon beim Namen Stefan Raab los.
Ja.
Und zum Beispiel beim Wok-Rennen, ne, das hat immer Spaß gemacht. Das war wirklich ultra gefährlich auch immer. Dadurch hat es Spaß gemacht. Man hat irgendwann nur noch schemenhaft Bilder vor Augen gesehen, weil man wirklich teilweise mit 100 km/h auf diesem Wok darunter gedonnert ist. Dann gab es unten immer die Burger King-Kurve. Da ist man durch die Fliehkraft so hoch geschoben worden an der Kurve und weil ich komplett senkrecht in der Kurve gestanden und deswegen hat es Spaß gemacht und da war es dann so, da hattest du dann so Stände, du wurdest dann ja auch direkt immer so einer Marke zugeordnet, da war ich zum Beispiel beim Bärenmarke Schüttelshake, das war mein Team.
Habt ihr dann Geld von Bärenmarke bekommen?
Natürlich dafür? Nicht.
Nee,
das hat alles Stefan Raab bekommen.
Ach so, natürlich.
Ja, das ganze Geld hat Stefan Raab einkassiert, für uns verwaltet, bis heute.
Hatte man Mitspracherecht, in was für ein Team man war?
Nein, hatte man nicht.
Es hätte auch Mr. Lady Jeans sein
können. Es hätte Mr. Lady Jeans sein können.
Dildo King Team.
Aber es war so zum Beispiel, da war Rainer Kallmund auch da.
Ja.
Und es war so, also erstmal hatten wir einen kleinen Bärenmarke-Bären. Und der sollte, weil es ein Schüttelshake war, sollte der auf einem Trampolin die ganze Zeit hüpfen. Ne?
Ja.
Der Bärenmarke-Bär aus der Werbung sollte auf einem Trampolin springen. Auch in der Zeit, in der die Kamera gerade nicht bei uns war, was praktisch 4 Stunden so war von 5 Stunden Sendezeit. Und das war ein Kleinwüchsiger, der also in diesem Bärenkostüm auf diesem Kindertrampolin da war,
Ui.
Der diesen Job hatte und der regelmäßig rausgeschickt wurde, um auf dem Trampolin im Bärenmarke-Bärenkostüm zu hüpfen. Und das weiß ich noch, da war noch Patrice von der MTV, der war auch bei mir im Team. Als dann der Schauspieler, der Darsteller, der den Bären gespielt hat, den Kopf von dem Bären abgenommen hat, weiß ich noch, dass Patrice zu dem gesagt hat, aha, auch noch Brillenträger.
Was wollte er damit sagen, Klaas?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das hat er nur gesagt. Aber,
was hat Rainer Kallmund da gemacht?
Ja, Rainer Kallmund war nebenan.
Sag mal ganz so, muss man erklären, was dieses Rennen war? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann die letzte Folge lief. Ist das noch so präsent?
Ach komm, also Wok-WM.
Im Wok den Eiskanal runter.
Ja, gut.
Also die guten Ideen sind ja in einem Satz erklärt. Ja. In einem handelsüblichen Wok, den man sich unter den Popo schnallt, mit 2 Suppenkellen an den Hacken zum Steuern. ist man da runtergedonnert.
Ja.
Ja, und Rainer Kallmund war in irgendeinem anderen Team, der sollte dann noch alleine in einem Einer-Wok machen.
Nein.
Das Problem war aber, dass der irgendwie, das ist alles, also man kann sich ja, sagen wir mal, die Problematik vorstellen, die da vor Ort war, hatte man in der Planung dieser Tatsache, dass Rainer Kallmund auch begeistert zugesagt hat, auch mal im Einer-Wok da runter zu rasen, hatte man nicht bedacht, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird.
Ja.
Nun saß er da in seinem Wok.
Er saß schon drin.
Er saß da drin und irgendwie haben sie ihn dann da runtergeschoben und irgendwie durch das, so auf Hälfte der Strecke ging das dann nicht mehr und haben sie ihn dann nicht mehr rausgekriegt. Und
haben sie das gefilmt?
Das haben die gefilmt und dann wurde aber auch viel zu Sonja Kraus geschaltet, die gesagt hat, wir wissen auch gerade nicht, wie die Lage ist in Kurve 8. Und irgendwo scheint der Kallmund festzuhängen.
Ganz kurz, weil wir sind ja die, wenn wir selber solche Shows planen, wir müssen ja diese Leute auch anfragen, ne? Also es gibt da immer irgendeinen armen Irren, der muss dann einmal dem Prominenten formulieren, was praktisch in der Show jeweils von ihm erwartet wird, ne?
Ja.
Und das ist ja im Grunde ein ganz stilles Leiden, was sonst kein Zuschauer irgendwie mitbekommt, ne? Also es heißt, auch hier in dieser Show gab es einen netten Menschen, der sich sein Leben doch auch irgendwie anders vorgestellt hat.
Tobias hieß
der. Der hat dann bei Rainer Kallmund angerufen, hat wahrscheinlich dann erstmal den Manager am Apparat gesagt, hallo, ich bin der Tobias von Brainpool und ich würde jetzt gerne mal den Kalli briefen. Ja, klar, hier ist der Kalli.
Ja, hallo, Tobias. Na, was willst du denn? Ich bin bereit, ich komme vorbei. Wo ist das noch in Bayern? Ja, ich bin auf dem Weg.
Ja, also Herr Kallmund, also also ich will jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, also wir machen ja Wok-Rennen und da freuen wir uns herzlich, dass Sie kommen. Der Stefan freut sich auch also riesig, dass Sie so schnell zugesagt haben.
Der weiß das auch immer, wer alles kommt.
Ja, was soll ich denn da machen? Ja, also einmal sollen Sie die größte Bulette Bayerns verköstigen und sagen, ob die gut schmeckt. Und auf der anderen Seite haben wir uns, wir haben ja auch einen Einer-Wok.
Ja, ja, das weiß ich, ja klar.
Ja, und da würden wir Sie reinpressen und dann mit 100 Kammer wie eine Kanonenkugel durch einen Eiskanal schießen. Und also das wird passiert sein.
Nee, die haben den mit was anderem geködert.
Der Bratwurst.
Nee, noch besser. Der schien gewusst zu haben, dass der Bärenmarke Schüttelshake da einen Stand hat. Der kam nämlich. Der kam original, das war wirklich so, das war so ein halber Liter, so eine süße Milch, ja, eine Pampe. Und man hat wirklich seine liebe Mühe gehabt, über den ganzen Abend verteilt auch nur eine davon auszutrinken, ja, weil das wirklich sehr mächtig war, ne? Ja. Und der hat also 3 oder so schon mal so eingeatmet vor 2015 und kam dann wirklich regelmäßig rüber und sagte, Junge, hast du noch mal so eine Schüttelshake? Hör mal, ich finde das lecker, wirklich. Wir gehen jetzt gleich in den Eiskanal und dann wuppen wir das.
Aber um auch hier ein gutes Haar von den wenigen an Kalli Kallmund zu lassen, er ist tatsächlich ja immer sehr begeisterungsfähig für alle Ideen und er sagt gerne zu und er ist immer wirklich mit voller Inbrunst bei der
Da habe ich auch noch eine Frage. Ne? Jetzt war vor einer Woche lief die Live-Show bei dir zu Hause auf ProSieben.
Ja.
Ihr wart ja auch zu Gast. Und es war auch zu Gast Rainer Kallmund. Mittlerweile muss er nicht mehr in den Wok, aber er muss überall einfach irgendwo auftauchen.
Da habe ich ihn nicht mal gesehen. Ja, da habe ich ihn nicht gesehen. Ja, gut, was will er sonst?
Ja, ist ja wurscht, aber wie ist denn da das Briefing? Also er wird angerufen über den Manager und da heißt es, könnten Sie was essen.
Ja.
Ja, Schmidti, also jetzt vergisst du aber, dass er auch bei uns was fressen sollte.
Ja, ich weiß.
Und dass er, dass wir auch irgendwas zusammen habt ihr da gebrutzelt in der besten Show, irgendeine Kacke da zusammen.
Leute, es ist doch nicht so, dass Rainer Kallmund, der ist ja nicht bescheuert so, ne? Und dass der sag doch jetzt nicht, wenn du den Anruf sagst, Herr Kallmund, wir wollen gerne, dass Sie in unsere Sendung kommen, da denkt er doch nicht, oh, jetzt fragen Sie mich gleich, ob ich da Wasserski fahre. So, sondern der weiß doch, dass da vermutlich.
Aber ne? Nee, also es ist ja trotzdem.
Ich finde
so
auch gut, dass die Leute ihren USP machen. Man muss redundant sein.
Ja,
Markenbildung heißt immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen.
Aber was sind denn die USPs von anderen Promis? Wie kann man das zusammenfassen?
Ja, wieso? Also
ich nenne dir einen Promi, du sagst den USP.
Ja, sehr gut, okay.
Daniel Aminati.
Muskeln.
Thomas Gottschalk.
Gags.
Barbara Schöneberger.
Gute Laune, Gags.
Stimmt, ja.
Ralf Schmitz.
Ralf Schmitz, Geräusche und Hampeligkeit. Also so, das meine ich gar nicht so abwertend, wie es klingt. Ralf Schmitz, wenn er, also er sagt, er macht Impro, aber ich vermute, er macht die alte Technik. Ihr sagt mir ein Wort, ich mache eine halbe Stunde Impro-Comedy dazu. Oh, habe ich da Kartoffelsalat gehört? Und dann gibt's eine halbe Stunde vorbereitetes Material zum Thema Kartoffelsalat. Meine ich, dass er das macht.
Stimmt.
Aber Ralf Schmitz hat so ein bisschen, ist so ein bisschen, ich glaube, in seiner Wahrnehmung Ottos Erbe.
Meinst du?
Ja.
Ralf Schmitz?
Doch, der ist Otto-Fan, der hat sich ja auch immer, also man merkt so, dass er sich auch so ein bisschen so bei ihm so ein bisschen, also ich hab so den Eindruck, ich kenne die alle nicht, aber ich hab so den Eindruck, dass er sich bei Otto so ein bisschen rangeschmissen hat.
Er war ja auch bei den kleinen Zwergen dabei, ne?
Ja nun, das ist ja auch einfach ein guter Job, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber ich weiß auch, dass es mal Happy Otto gab, das war so eine Show, da sollten alle alte Otto-Sketche aufführen und da gab es doch das große... diesen Sketch zum Thema der Körper macht irgendwas. Faust, bitte ballen, klar, ihr Hirn, ein Großhirn und so. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Und da hat im Original Otto auf der Bühne früher, in den 70er und 80er Jahren, alle Organe selber gesprochen, die miteinander bis kommunizieren. Oder bis heute macht er das.
Er macht es zwar seit 1970, aber bis heute.
Bis heute,
ja, genau. Ja. Da wollen wir schon genau bleiben.
Exakt dasselbe.
Ja.
Und da war es zu Happy Otto so, dass verschiedene Prominente, die Otto zugewandt sind und so ein bisschen auch sein Erbe antreten in der Öffentlichkeit, einzelne Organe übernommen haben.
Herrlich,
so,
super Idee.
Super Idee und dass das dann praktisch in einem Ensemble, der große Körperwitz, da aufgeführt wird.
Ja.
Und da war es so, da gab es Unmut in der Vergabe der Organe, weil Ralf Schmitz wollte wohl nicht die Milz sein. Und da hat der Manager gesagt, wenn der Ralf hier die Milz sein muss, dann sagt der Ralf ab. Der macht auch nicht jede Scheiße, der will wenn dann die Faust sein oder das Kleinhirn. Oder das Großhirn.
Das ist wirklich wahr.
Oder immerhin der Blutdruck.
Schwörst du, dass es wahr ist?
Blutdruck steigen. Blutdruck steigen.
Ah, stimmt, der hatte so eine tiefe Stimme, ne? Der Blutdruck, ja, ja.
Ja. Und die, also, da gab es Ärger darum, dass ihm die Milz zugeteilt wurde.
Also ich bin auch riesiger.
Klingt ein bisschen wie so ein Organspendeskandal, ne?
Ja, stimmt.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht.
Mhm.
Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage es noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende!
Ich bin auch riesiger Ralf Schmitz-Fan. Also ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, ein wenig weiter über Ralf Schmitz zu erzählen. Der hat ja tolle Sendung, ne? Hotel Verschmitzt. Da improvisiert er Sachen, ne?
Ja, zum Thema Kartoffelsalat viel.
Oder dann hat er so eine Nummer, die liebe ich auch, also heiß und innig. Da redet er etwas und das heißt Kaputschitsch.
Und wieso?
Und da ist irgendwie seine Sprache Kaputschitsch. Und dann sagt er so, ich duschitsch jetzt hier ganz Kaputschitsch. Und dann geht es so 30 Minuten lang über so ein Loch im Waschbecken.
Das sind glaube ich, so Impro-Comedy-Methoden.
Die er da einfach...
Also von ganz vielen Impro-Comedians, die ja auch teilweise live auf Bühnen gehen, genutzt werden. Und da darf man ihm jetzt nicht vorwerfen, wenn es nicht originell ist, weil das sind...
Das tue ich ja gar
nicht. Nee, ich sage nur, falls du jetzt drauf und dran wärst, das zu sagen. Es gibt gewisse Methoden, die in der Impro-Comedy benutzt werden und derer bedienen sich alle Impro-Comedy-Truppen. Sag ich mal, ne? Gibt's hier so in Köln.
Ja.
Ne? Die sind dann in irgendwie wie auch in einem Waschsalon, halt nicht in dem Nightwash-Waschsalon, im anderen Waschsalon und die machen dann da Impro-Comedy.
Ja.
Und da gibt's so, Kaputschitsch wird dann sowas sein. Ja.
Ja.
So.
Ja.
Ich weiß noch, kennst du mal deinen großen Plan, den du mal hattest? Ich weiß nicht, ob du ihn mittlerweile vergessen hast, im Rausch deines neuen, deiner neuen Prominenz oder so. Ja. Du hast ja vor einigen Jahren mal gesagt, du willst ein anerkannter Autor werden in der Comedy-Showbranche.
Habe ich aufgegeben, aber so,
es gab,
so ist es.
Es gab damals, auch den ich auch nur von Gerüchten kenne, man hört immer von einem Kultautor, der irgendwo in Nordrhein-Westfalen, nehme
Wollen
ich mal an.
Wollen wir zusammen sagen auf drei?
Ja, und der hat so einen Branchennamen, den ich glänzend finde. Ja. Ich finde, der wirft so ein bisschen seine Schatten voraus und man denkt, wenn der in der Branche so genannt wird, dann kann der eigentlich nur ein richtig guter Autor sein. Und der heißt
3, 2, 1, Amaretto.
Er heißt Amaretto.
Ja.
Wir beide kennen den nicht und wissen auch nicht, warum der Amaretto heißt.
Wir wissen, dass er Amaretto heißt.
Aber inspiriert davon wolltest du dich mal festsetzen, als Autor, dem der Spitzname Cappuccino vorauseilt.
Genau, weil ich dachte, okay, also wenn ich jetzt TV-Autor bin, wo man halt eben auch eigentlich nur sowas macht, wie sich Witze ausdenken und so, dann brauche ich eben so einen kultigen Kultnamen. Und weil ich halt super gerne Cappuccino trinke, dachte ich, das könnte passend sein. Weil Cappuccino ist einerseits ein köstliches Getränk, aber auch pfiffig, Espresso, Milch und Schaum. Der Schaum muss richtig sein. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie so für jedermann zugänglich inzwischen. Ne? Und hatte so eine gewisse Gemütlichkeit. Und eine Ruhe strahlt es aus. Ne? Bei Cappuccino trinkt man einen Schluck und atmet einmal durch. Und da dachte ich, das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Name. Also ich habe zwar geschwankt zwischen Cappuccino und Dagmar, aber irgendwie, da ist es doch auch irgendwie kurios, wenn man sagt, Mensch, da ist Dagmar und dann kommt halt so ein mopsiger Mann mit Vollbart und das bleibt doch irgendwie hängen, weißt du? Wenn du dann abends irgendwie im Köln im Savoy sitzt und sagst, Mensch, ihr braucht einen Autor da für ein Musikquiz mit Ralf Schmitz, ruf doch mal Dagmar an, der ist super, kann ich echt empfehlen. Also das bleibt halt hängen. Oder wenn du sagst, ihr wollt mit dem Hirschhausen, habt ihr drei Esel und wollt einen großen Gesundheitscheck machen, Cappuccino ist der Mann, hier ist die Nummer. Weißt du, so habe ich es mir vorgestellt, aber ist im Grunde nie eingetreten.
Im Prinzip aber genau richtig. Du musst manchmal an so Sachen konsequenter dranbleiben und du musst dich mehr im Griff haben. Es geht nicht, dass du hier sitzt und das Gefühl hast, nur weil wir bei mir im Büro sind und hier drei Mikros stehen, das geht nach draußen. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Leute hören das.
Aber ich kann nur sagen, dass ich kenne ja, der Ralf Schmitz ist bestimmt ein super lieber Typ, ne? Ist er wahrscheinlich, ne? Super,
ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, ich denke schon,
Der schreibt Bücher über Katzen, der schreibt Bücher über seine Mutter.
Hast du das hier? Übrigens, um zur weiteren Kenntlichmachung der Persönlichkeiten hier. Wir beide sind Familienväter.
Oh, nee.
Thomas ist Katzenvater. Und hast du das Buch, Schmitz Katze heißt das Buch, ne? Wurde übrigens, glaube ich, knapp 700.000 Mal ist es verkauft worden.
Ernsthaft?
Ja, wirklich. Das ist unglaublich erfolgreich, das Buch.
Hör auf, ins Handy zu tippen. Du willst mir ein Weihnachtsgeschenk machen, ne?
Na, ich suche jetzt erstmal gerade nach dem Buch. Jetzt.
So, und hast du das Buch gelesen oder hast du andere Katzenliteratur?
Leider nein, ich bin erst frisch gebackener Katzenvater.
Ja.
Also ich habe erst
seit sagt man auch so, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ja, klar, ist recht, hör alle. Ich nehme mir auch
erzähl
das
doch
Recht
mal kurz die Geschichte.
Alle neuen Väter, alle jungen Väter, ja, zeigen den ganzen Tag Fotos von ihren Kindern. Und ich will mir das Recht erspielen und die Lobby erspielen, dass man das auch mit Katzen machen darf.
Darfst du?
Ich werde euch jeden Tag irgendwie Katzenfotos
schicken. Frag mal meine Schwester, die macht das seit 10 Jahren.
Ernsthaft?
Ja, natürlich. Die hat 3 oder 4 Katzen, mittlerweile ein paar sind tot und weggelaufen. Aber auch durch Umzug viel und so. Mit einer eingefrorenen Katze sind wir mal umgezogen. Das war wirklich so. Ich habe meiner Schwester geholfen, da hat sie in Bad Zwischenahn gewohnt. Das ist so ein bisschen das Cannes von Oldenburg. Ja? Da ist ein großer Teich, der heißt Bad Zwischenahner Meer. Und daneben sind so Wohnungen, ist wirklich schön da, ne? So ein Kurort. Und meine Schwester hat da gewohnt, wollte aber in die Stadt nach Downtown Oldenburg umziehen. Und dann kam ich da hin und habe ihr geholfen, da alles zu verladen. Und da hat sie gesagt, da wäre noch was. Ich gesagt, was denn? Und es war November, draußen lag Schnee. Ich gesagt, was ist denn? Na, die Katze. Ich sagte, die Katze. Wie? Ich dachte, die Katze ist tot. Naja, die ist tot, aber die können wir ja hier nicht zurücklassen. Sag ich, wie? Ist sie nicht irgendwie wo gibt man die hin, die Katzenentsorgung oder was? Ne? Normale, wenn eine Katze stirbt, kommt die ja nicht automatisch auf
wo kommt denn die hin?
In einen Garten vergraben oder so.
Quatsch.
Da klar.
Darf man nicht offiziell, glaube ich.
Kannst ja macht man so, bastelt Viecher. Man selber so ein Kreuz und.
Ach Quark.
Kann man machen, aber normalerweise gibt es hier wahrscheinlich Tierkadaverentsorgung, so heißt sowas doch in Deutschland.
Ich habe keine Ahnung.
An ist dem doch Punkt jetzt, ist doch jetzt egal. Also,
wir sind ja gerade frisch.
Ja, aber dann werden wir gleich doch vorbereiten, was dann da passiert. Die Katze ist also eingefroren, lag im Garten. Meine Schwester hat dann ein bisschen schmallippig gesagt, dass die da immer noch liegt. So. Und dann haben wir wirklich so eine festgefrorene Katze, die man wie am Schwanz konnte man die so hochheben, hinten mit auf den Pritschenwagen gelegt, in so eine Decke noch rein. Und dann bin ich mit einer toten, tiefgefrorenen Katze von Bad Zwischenahn nach Oldenburg umgezogen und habe die da dann auch wieder auf den Acker gelegt, weil natürlich auch der Boden gefroren war und ich jetzt kein Loch buddeln konnte. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sich irgendwann...
Was hat das für einen Sinn? Vom einen Acker auf den anderen? Naja, also damit, nicht mal ein Grab oder irgendwie, wir gehen nee, mal... Nee,
das ging nicht, weil es so kalt war. Einfach damit die dann nicht alleine da tot im Garten liegt von 9 Leuten. Also weißt du, da kommen irgendwelche Leute hin, die vielleicht nicht zu schätzen wissen, dass da die Seele der Katze praktisch neben den Petunien liegt.
Ja, ja.
Also du hast 2 Katzen, Schmidt?
Richtig. Aber bevor wir das analysieren, möchte ich nur mal sagen, wenn dein Wunsch ist, Dagmar genannt zu werden, ne? Naja, dann kann ich das arrangieren.
Also näher, mir wäre es einfach, ja, vielleicht, das muss man halt nochmal überlegen, ob es Cappuccino oder Dagmar ist. Da muss ich vielleicht nochmal in mich
gehen. Weiß die Firma von deinem Wunsch?
Ja, also, ja, also gut einige. Informierte Kollegen wissen, dass mich das natürlich sehr, sehr glücklich macht.
Er zieht ja
halt
die Sachen nie durch, das ist das Ding. Und naja. Was eine Sache, die ich ja auch immer ein bisschen schwierig finde, ist, sich selber Spitznamen zu verleihen. Spitznamen kriegt man verliehen. Also ich finde, es hat immer so ein bisschen was Eitles und auch ein bisschen was eklig Egozentrisches, zu sagen, man möchte jetzt so und so. Hier zum Beispiel Dieter Mohr, ne, der Typ, der, was macht der Titel, Thesen, Temperamente, hat ja irgendwann sich im hohen Alter von 70 oder so dann überlegt, er will jetzt Max Mohr heißen.
Ja.
So ein Scheiß. Man sagt doch jetzt nicht, klar ist Dieter jetzt nicht so super sexy, der Name, aber es gibt ja jetzt auch andere Dieters, die es irgendwie geschafft haben. Also sich jetzt einfach nochmal umzunennen, ich finde das so nur eine schwache Nummer.
Macht man das offiziell? Also geht man zum Amt und sagt, ich will jetzt
Max? Ja, wahrscheinlich. Kannst du wahrscheinlich machen.
Ja, wenn du Künstler bist. Ich glaube, dann kannst du irgendwie sagen, wenn du das gut begründen kannst und so, wie du dir auch einen Künstlernamen eintragen lassen kannst. Ich möchte jetzt dem Dieter Mohr nicht zu nahe treten, vielleicht hat das irgendwie eine ganz bewegende Geschichte, die ich jetzt hier klein mache, indem ich da jetzt einfach so drüber laber und vielleicht hat das einen anderen Grund, ich habe nie nachgefragt. Ich habe nur irgendwie gesehen, dass bei Titelthesen Temperament nicht mehr Dieter Mohr eingeblendet ist, sondern Max Mohr.
Aber das war eben jetzt wieder sowas. Man merkt richtig, du hast noch so die Handbremse angezogen.
Absolut, finde ich auch.
Jakob hat weißt gleich du, mal rausgehauen, ich hasse den, ich hasse den, ich hasse den. Du machst schon so ein bisschen so Beschwichtigungen und als wären wir hier
ganz im... Allglatt.
Ich habe doch gesagt, dass ich das komplett bescheuert finde, sich im hohen Alter umzubenennen oder sich selber Spitznamen zu verteilen. Ich bin derjenige, der hier Spitznamen verteilt.
Teflon-Klaas.
Schreiben Sie mit, Teflon-Klaas beleidigt einen Mann, der Titelthesen Temperamente moderiert und 50 Jahre alt ist.
Vielleicht.
Notieren Sie sich das, vielleicht. Also, aber ich muss auch sagen, ich habe auch ein schlechtes Gewissen Ralf Schmitz gegenüber. Und deswegen würde ich dir, Schmitti, jetzt, damit da ein bisschen Geld in die Kassen kommt, dieses Buch gleich bestellen. Aber nicht ohne zu sagen, wo ich es bestellen werde und was der Inhalt ist.
Kannst du eine Lesung machen vielleicht im Podcast.
Das wäre doch super, weißt du, weil dann können wir so ein bisschen was zurückgeben.
Was sind denn die witzigen Eigenheiten deiner Katze?
Darf ich kurz mal sagen, was das Buch ist? Ja, also es heißt Schmitz Katze. Ich habe es hier bei medimobs.de gefunden. Es gibt es dort noch sehr gut erhalten, gebraucht, 2,93 Euro. Da werde ich gleich zuschlagen. Also pass auf, hier, wollt ihr wissen, worum es geht?
Aha.
Ja. Manche Männer leben mit einer Frau zusammen. Ralf Schmitz mit seiner Katze. Ich lese extra so RTL-mäßig, weißt du? Und das seit 23 Jahren. Dieses eheähnliche Verhältnis wirft natürlich Fragen auf. Ist das Zusammenleben mit einer Katze wirklich anders als mit einer Frau? Wer veralbert hier wen den ganzen Tag? Was macht die Katze wirkend im Schrank? Wie eifersüchtig ist die Katze? Und was hat sie ausgerechnet jetzt in Ralfs Bett zu suchen? Schmitz Katze ist witzig, verblüffend und vor allem autobiografisch.
Ja.
Ist das nicht gut?
Ja, das ist gut, das klingt nach guter Laune.
Jetzt bestellt.
Was kostet das? Was muss man da investieren?
2,93 Euro.
Was? Nein,
es ist gebraucht.
Wie, das ist von einem Katzenfan schon durchgelesen?
Ja, wie gesagt, auf medimobs.de auch eine Seite, die mir so sehr unbekannt war. Also es tut mir leid, Ralf Schmitz. Ich meine, dem ist doch egal, ob ich den jetzt kacke finde oder nicht. Oder kann er da auch
Nein, keinem ist das egal. Das denkt man ja immer nur. Ich bin wahnsinnig anfällig für so Kritik. Wenn mich irgendeiner, egal, selbst wenn ich den selber nicht gut finde, wenn ich weiß, der findet mich blöd, dann stresst mich das. Und wir sind alle wahnsinnig eitel. Alle, die vor der Kamera stehen, sind total eitel. Und jeder, der sagt, es ist ihm egal, wie andere ihn finden und so. Es ist gelogen. Man ist empfänglich für Kritik von den größten Volltrotteln. Man ist beleidigt. Man ist verletzt. Und ich möchte nicht, dass mich einer schlecht findet, was natürlich unvermeidlich ist. Natürlich gibt es ganz viele Leute, die auch aus, wenn sie das dann so auflisten, manchmal verstehe ich die Leute. Die schreiben dann, das und das finde ich schrecklich an dir. Ich lese das und denke, jawohl, das stimmt.
Aber es ist auch andersrum. Also man kann jemanden richtig abgrundtief hassen. Aber wenn Ralf Schmitz uns jetzt morgen eine SMS schreibt, dass die Sendung mega geil war oder so.
Ja, dann super ist
er ein super Typ.
Dann ist er der beste Freund.
Also das wirklich stimmt, so, haben wir uns wohl getäuscht.
Ja, haben wir uns echt getäuscht.
Das ist aber immer so, wenn mich dann einer lobt oder wenn einer sagt, dass er was gut findet, aus einer überraschenden Ecke, dann ist es sofort mein Freund. Da wird alles, da bin ich vollkommen subjektiv. Da wird alles darauf gemünzt, dass der nett ist. Und wenn er mal eine Fehlleistung gemacht hat, weil sich jemand erschossen hat oder so zum Beispiel, dann denke ich dann darüber nach, da ist ihm bestimmt, hat sich dann Schuss gelöst.
Also kann es sein, dass wir schon nächste Woche hier Karten haben für Ralf Schmitz live und sagen, Mensch, also der Ralle, super, richtig klasse.
Da habe ich auch noch so einen Punkt. Ja? Ja,
was ist?
Es gibt immer mal wieder so ein, da werden sich Termine rumgeschickt von Comedians oder ähnlichen Fernsehgrößen. Und dann steht immer die Frage, oh, holen wir uns da Karten, geben wir da hin.
Ja. Bei mir und kommt genau das so, nie an.
Ja, ich weiß, Buch. Aber genau hier, Jakob Lund ist da ganz groß drin. Mich der will dann keiner. Immer alles sich angucken. Ne?
Ja.
Und jetzt hast du auch das Buch bestellt von Ralf Schmitz. Ich frage, wo hört Ironie auf? Darf man ironisch ein Buch bestellen? Darf man ironisch auf Konzerte gehen oder auf Comedy?
Das wäre mir zu
oder
langweilig.
Ist das langweilig oder ist das...
Na, es geht, guck mal, es gibt da so eine andere Form. Du warst zum Beispiel mal mit Basti... Warst du mal bei Phipps Asmussen?
Oh,
und
ja,
ich glaube, wenn man
und zwar nicht irgendwo. Also du Kanye West und Jay-Z sieht man wahrscheinlich am liebsten in New York und in L.A., ne?
Ja.
Oder Karel Gott damals in Prag oder so, ne? Aber Phipps Asmussen musst du in Magdeburg sehen. Ja. Und so habe ich's gemacht.
Aber pass auf, da verstehe ich aber, weil das ist eigentlich keine richtige Ironie, weil irgendwann kommt man in so ein, es ist wie beim Joggen, so ein Runner's High, wenn der wirklich eine Stunde ein Gag nach dem anderen raushaut, irgendwann macht es Klick, Klack und dann hat er dich. Und dann lachst du einfach völlig auf der ersten Ebene. Da gibt's dann keine Meta-Gag-Ironie-Nummer mehr, sondern man denkt einfach, ich stand den ganzen Tag im Stau, jetzt tun mir die Füße weh.
Ne, es ging los.
Meine Frau, die nimmt jetzt immer ein Zentimetermaß mit ins Bett, die will gucken, wie tief sie schläft. So, weißt du, das sind so richtige Phipps Asmussen-Gags und immer findest du die gut.
Es ging los mit, ich komme jetzt mal von hinten wie der Westerwelle. Da habe ich mich zu Basti gedreht und gesagt, oh, peinlich, ey, das ist aber, dafür sind wir nach Magdeburg gefahren. 10 Minuten später ausgeschüttet vor Lachen. Ne? Und da fällt mir ein, weißt du, also am Montag danach kam ich auf die Idee, wir müssen Phipps Asmussen zur Zirkus Halligalli
einladen. Da war der auch.
Ne? Und natürlich kam der auch, ne? Und jetzt möchte ich das kurz beschreiben. Also, wir haben dann ein Spiel gemacht, das hieß damals Pointenraten mit Phipps Asmussen und wir haben aus der Not die Tugend gemacht, er hat immer vor der Pointe abgestoppt und dann habt ihr, also du und Joko und Jürgen von der Lippe, ihr habt geraten, wie es so weitergeht. Ne? Das war erstaunlich leicht, wie man sich denken kann. Aber nun kam Phipps Asmussen zu uns, ne? Und es ging erstmal vorher darum, wie wird Phipps Asmussen bezahlt? Und unsere liebe Kollegin, ich nenne den Namen jetzt, ich musste das praktisch was? Verhandeln.
Geld, ja, pass auf.
Und dann hat sie gefragt, sie wollen 1.000. Und dann hat er ihm gesagt, ja, ich nehme 1.000 Gulden. Nein, natürlich Mark Schätzchen. Also der war schon direkt so fordernd, ne? Und dann kam der also zu Halligalli, der hatte eine rote Michael Schumacher Lederjacke an. Mhm. Ist ernsthaft wahr. Rote Michael Schumacher so aus den frühen 90er Jahren.
Ja. Würden sich heute die Leute in Neukölln drum prügeln.
Stimmt. Und jetzt hatte er eine Aktentasche dabei und seine Frau. Und mit dieser Aktentasche ist er dann in die Garderobe gestiefelt, hat die so aufgeklappt und dann dachte man, was sind da drin? Akten, wirr geschriebene Manuskripte wie bei Mozart oder so, ne? Was war drin? Ein Piccolo-Fläschchen Sekt und ein Glas. und ein Pfiffi.
Ja, also
und ein Pfiffi. Und dann hat er wohl so seinen Hut aufgesetzt. Aha. Und hat dann das Piccolöchen geköpft.
Mit angetrunkenen Gästen haben wir auch einige Erfahrungen.
Hat dann das Ding runtergeeimert und dann ging's los.
Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass wir immer, auch wenn es fast alles, was wir so machen, ist wieder abends ausgestrahlt, aber wir machen live to tape, das heißt am selben Tag Aufzeichnung, so gegen zwischen 15 und 18 Uhr, würde ich mal grob sagen. Meistens so gegen 16, 17 Uhr. Die Leute sind immer früh da, man bestellt zur Fernsehsendung, auch übrigens, wenn ich selber zu Gast bin, wird man immer 7 Stunden vorher hinbestellt, damit man auch ja nicht zu spät kommt. Das heißt, man sitzt also lange rum und für einige Leute endet das in ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung, nämlich betrunken werden. Und das ist uns auch ein paar Mal passiert, muss man sagen, dass man dann so, dass der Atem immer schärfer wurde, die Ungeduld Einzug hielt und dann der USP, sagen wir mal, zur Sendung eigentlich schon hinter den Leuten lag.
Ich sag mal, die Könner auf dem Gebiet, ne, und die können es erreichen, dass nachts um eins ich noch eine SMS oder einen Anruf krieg von unserer Gästeabteilung.
Ja.
Wo es dann heißt, ja, das Hotel hat angerufen, der Gast X, der hat da randaliert und es sind Blutflecken auf dem Boden. Es ist wirklich kein Scheiß, das ist kein Scheiß.
Ja, es gibt Leute, die haben Hausverbot lebenslang, ich sag nicht wer, im Holiday Inn.
Ja, es geht genau um den. Ja. Und der hatte dann noch da seine Brille verloren, ne, hat da rumgeschrien am Telefon, weil die Brille war weg, ne, und hat also im Hotel seine Brille verloren, uns hier angeschrien, 100 Kilometer weiter in Redaktion.
Das kann der Gottschalk nie wieder ins Holiday Inn.
Und was kam raus? Er hatte die Brille auf. Das war wirklich, so ging die Geschichte aus.
Es war nicht Gottschalk.
Nein, es war nicht Tommy.
Es gab auch mal einen Gast, nenne ich auch nicht, für den hat man kein Hotel gefunden. Weil der war so bekannt, dass egal, wo unsere Gästeabteilung angerufen hat, die gesagt haben, nee, der nicht.
Naja, das ist schwierig. Man hätte den bald privat bei Schmitz Katzen unterbringen müssen.
Also können wir zusammenfassen, ich habe Ralf Schmitz beleidigt und ich habe Fips Asmussen mies gemacht. Und bei euch sind eigentlich wenig Namen bisher.
Es ist ja auch nicht die große Mies-Macht-Podcast-Show hier, wo wir irgendwie Namen aufzählen, die wir dann beleidigen. Ich finde, das ist auch so nicht notwendig, wenn einer sich so positioniert.
Mir wurde versprochen, dass wir hier mal die Wahrheit sagen. Ja,
ich habe doch nichts gegen die Wahrheit, aber die Wahrheit ist doch nicht wie im Bild-Zeitungssinne, dass die Wahrheit immer heißt, Leute fertig machen. Die Wahrheit kann ja auch heißen, dass man einen gut findet. Wahrheit heißt ja nicht, alle Leute hassen. Und wer sich hier positionieren will, als der Runtermacher in dieser Dreier-Konstellation, der darf das machen, ist in Ordnung.
Du weißt, ich werde das einfach piepen lassen, die Namen, die ich heute genannt habe. Die lasse ich piepen und dann kann sich jeder selber überlegen, wer so ein Katzenbuch macht und wer nicht.
Du bist bei allen Sendungen, du bist ja mittlerweile der Produzent oder wie man das nennen soll, irgendwie so einer der Entscheider, ne, bei Late Night Berlin. So, da kannst du piepen, was du willst. Hier heißt unser Produzent Konstantin, der sitzt da hinten, hat einen Kopfhörer auf und der piept, oder nicht?
Ja, aber der hat das zu piepen. Das habe ich jetzt entschieden.
Nee, du kannst
so war ja ich Dagmar heiße, nein. Ich möchte, dass es gepiept wird.
Dagi, altes Saufloch, du hast hier nichts zu melden.
Das muss rausgeschnitten, wirklich.
Nee. Hier wird nichts rausgeschnitten, ganz echt, da fangen wir jetzt
hier an. Oh nee, nicht wieder. Ist das jetzt auch hier so uncut?
Ja,
oder?
Das ist uncut, natürlich.
Aber ich möchte das besonders, also dass das mit Fips Asmussen muss rausgeschnitten werden. Ich weiß nicht mal, ob der praktisch, also ob er noch, also.
Wie? Natürlich, hast du irgendwas Gegenteiliges gelesen? Ja, sicher. Warum soll es denn nicht geben? Und ganz ehrlich, jetzt hast du jetzt Angst vor Fips Asmussen oder was? Nein, meinst du, der kommt dich nachts holen?
Aber wir könnten insoweit auf Jakob zukommen, dass wir sagen so, Klaas, du kannst ja auch mal einen Promi nennen, den du jetzt nicht so gut findest.
Also, ich kam zum Beispiel, du hast ja vorhin nach, wie ist das bei den Promis beim VOG-Dings, ne? Mhm. Wie gehen die da miteinander um? Und da habe ich auch so ein paar Geschichten noch, die, also zum Beispiel war es so, einmal saß da der Wendler, ne? Und das war wirklich Jahre her. Das ist noch vor diesen ganzen, das war wirklich zu Sie liebt den DJ-Zeiten, wer sich noch erinnert, so sein erster großer Hit. Das war, sagen wir mal, das ist schon 4 Pleiten her, dass ich den Wendler da getroffen habe. Das war noch, bevor er sich sein Traumschloss gebaut hat in Dienstlagen auf Sat.1.
Kurze Zwischenfrage. Denkt ihr, also hat der Wendler noch Kohle?
Nee. Ich glaube ja, der hat das irgendwie geschickt gemacht. Der hat das, glaube ich, die gesamte Kohle auf seine Frau überschrieben und sich dann scheiden lassen.
Die ist weg.
Ja eben, ja, die ist weg mit den Schulden. So habe ich das verstanden.
Ach so, der hat die Schulden ihr überschrieben.
Der hat die Schulden ihr so, also das ist wirklich jetzt, das ist ja, also liebe Anwälte, das ist ja eine Vermutung. Das ist eine Vermutung von mir.
Ja.
Ist eine satirische Vermutung.
Ist auch egal.
Ich möchte mich nicht dazu äußern. Also, ich glaube, der Wendler, dem geht's gut.
Ich glaube, wer nach Florida zieht, dem geht's tierisch. Das weiß man von Goodbye Deutschland. Wer ins Ausland zieht, der hat's drauf.
Der Wendler hat jetzt wieder einen neuen Manager, den neuen alten Manager zum dritten Mal denselben. Ja. Und da geht's jetzt richtig bergauf.
Ich denke auch. Ist jetzt auch egal. Also ich wollte nur sagen, der saß dann da so. Und man hat beim VOG immer so ein bisschen unwürdige Kleidung an. Das sind so American Football Klamotten, die man anhat. Gekennzeichnet. Bei mir stand Bärenmarke Schüttelshake drauf. Bei ihm was weiß ich, ne, irgendwas. Und dann Chio Chips oder so. Und hat er diese Klamotten angezogen, dann sitzt er unter so einer Neonröhre da auf so einer Bierbank in der Ecke und wartet halt auf seinen Auftritt, der also so seine Fahrt da, die vermutlich noch 2-3 Stunden hin ist. Und keiner redet mit dem, keiner. Er sitzt da allein in der Ecke und nimmt sich dann aus so einer Packung Celebrations, nimmt er sich dann so ein Snickers raus, so traurig, ungelenkt mit diesen Protektoren, fummelt das so auf und steckt sich so ganz traurig so einen Snickers rein und guckt so mit toten Augen leer auf so einen Geräteschrank.
Oh Mann.
Ja. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und dachte, ey, Wendler, Mann, ey, jetzt gehst du mal hin. Setze dich mal zu dem und da wirklich, da bricht die Erziehung durch. Und denkst, jetzt redest du mit dem Wendler. Und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es hat 5 Minuten gedauert, bis ich dachte, was eine widerliche Drecksau. Und bin einfach gegangen. So, und da manchmal ist man ja auch selbst schuld, ne? Ja.
Okay, also der Wendler, würdest du sagen, bist du jetzt
kein Riesenfan.
Aber das ist auch so ein bisschen Mainstream gerade.
Aber aber das ist eben so. Wo ich super Fan bin, die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, die Ludolfs. Die waren damals auch noch richtig scharf drauf und die waren richtige Freunde von Joko und mir da. Und Manni Ludolf zum Beispiel, der war dann abends erstmal noch eine Party nach diesen Events. Ne, da stand Stefan irgendwo in der Ecke und hat eine Zigarre geraucht und immer gesagt, ja, Wahnsinn hier alles. Und ist so von Tisch zu Tisch gegangen und hat gesagt, ob alles gut ist. Es war immer sehr nett und die Ludos waren auch da. Und das war wirklich so, als wenn so die Kinder länger aufbleiben dürfen an Silvester. So war das ein bisschen. Manni Ludolf war dann irgendwo da.
Im Schlafanzug.
Mehr oder weniger im Schlafanzug, aber tatsächlich in so einer Latzhose mit so einem Karohemd drunter und hat getanzt, als gäbe es kein Morgen, mit Cora Schumacher und all so Leuten, die da auch waren, und hat getanzt und getanzt und bis er so richtig so verschwitzt war, aber richtig gut drauf und immer so ein ganz breites Grinsen immer. Und wir standen an der Bar und zwischendurch ist er zu uns gekommen, hat so die Luft durch die Zähne eingezogen. Ah, ja, wir haben viel getanzt. Hat dann eine Fanta bestellt, hat die so runtergestürzt, so richtig so bis zum letzten Schluck und ist dann, hat die so leere Glas auf den Tresen geknallt und ist sofort wieder auf die Tanzfläche geflitzt und hat weitergetanzt, auch ohne zu hören, was überhaupt für ein Lied läuft. So wie so ein Kind, was jetzt so richtig so Fanta-verrückt geworden ist, weil es 7 Fantas getrunken hat und auf Zucker wieder weiter tanzt. Und das war richtig süß. Und dann hat der Peter Ludolf zu uns gesagt, als wir dann Vorletzter waren mit unserem Team, wo auch ein paar Ludolfs mit im Viererbock saßen, hat Peter Ludolf zu uns gesagt, das ist ganz egal, ob man Letzter ist. Hauptsache, ihr fährt gut.
Aber wo du hast gerade Raab beschrieben, ne, der da mit Zigarre rumläuft und so ein bisschen wie der Bundespräsident. Ich habe eine Frage.
Ja.
Das sind ja Promis in aller Couleur, ne?
Ja, ja. Nö, eigentlich nur in einer Couleur.
So,
also nach hinten raus war es nur noch eine Couleur.
Okay.
Das waren nicht mehr so viele verschiedene Kategorien von Promis.
Frage. Würdest du sagen, dass sich Stefan Raab da zusammenreißen muss an so einem Abend, ja, um so ein bisschen mehr den Gastgeber zu spielen, als er das gerne wäre? Oder?
Ja, ich glaube, es, sagen wir mal, es rettet ihn so ein bisschen rüber, dass das Ding meistens erfolgreich ist, dass er an dem Tag natürlich auch wieder so am großen Hebel des einen Banditen einmal gezogen hat. Das rettet ihn so ein bisschen in die gute Laune, dass er natürlich weiß, hier wechseln ein paar Millionchen den Besitzer. Das hilft, nehme ich an. Und natürlich auch so, und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man da durch so ein Riesenset läuft, jetzt auf Schalke, Stocker oder was, überall sind so Kabel verlegt, Riesenscheinwerfer. Man kennt eine Handvoll Leute persönlich, der Rest sind Leute, die da arbeiten und so. Und natürlich ist man als so ein egozentrischer Typ, und das können wir vielleicht alle, ich am meisten wahrscheinlich nachvollziehen, dass man so rumläuft und denkt, ja, das habe ich gemacht so. Ne? Mhm. Und das ist bei Stefan auf jeden Fall so. Dann fährt er ja dann, also ist er dann mit so einem Truck noch reingefahren, hinten haben Motorhead oder was gespielt, überall Feuer und so. Ich verstehe schon, dass das Spaß macht und das macht auch was mit ihm. Und diese Endorphinausschüttung, die hält dann noch bis nachts um 2, 3 nach. Und da ist es dann auch in Ordnung, wenn da die Ludolfs irgendwie mal ein Glas Spezi umkippen. Das wird dann alles so, das ist dann in Ordnung.
Er fühlt er sich dann auch wie so als Gastgeber in der Rolle, dass er mit jedem Gast auch mal redet?
Nicht mit jedem, nein.
Nee,
nicht
mit jedem. Wem nicht? Mit wem nicht?
Weiß ich nicht. Also auch alleine von der Zeit her schafft das ja nicht.
Hat er mit dir geredet?
Mit mir hat er manchmal geredet, ja. Manchmal, aber immer sehr nett. Also immer sehr nett. Er kommt sehr nah ran immer.
Stichelt er dann so und sagt so, ja, aber ja, mach, das habe ich schon vor 10 Jahren.
Ja, oder? Ja, natürlich, ja. Der hat, das ist immer klar, stimmt ja auch, ne? Hat ja alles auch schon gemacht. Und meistens enden wir darin, dass ich irgendwie erzähle, was ich schon bei TV Total gesehen habe. Und er sagt, stimmt.
Ich habe gehört, er hat ein großes Hobby darin, so die Duell um die Weltmatzen nachzuspielen. Und da hat er einen Punkt. Er sagt nämlich so, das sind im Grunde die Matzen, die sind so erzählt, dass immer heißt, dann bin ich in den Raum gekommen. Und dann sieht man, wie du in den Raum kommst.
Ja.
Und dann stand da ein Mann in der Ecke. Und dann steht da ein Mann in der Ecke. Und daraus, damit
hat er recht.
Ja, ja. Hat er absolut recht.
Ja, total. Ja,
und absolut. Das ist so ein Volkssport von ihm geworden. So.
Ja. Ja, ja, das ist auch so. Man hat ja da einen Punkt. Also er ist ja wirklich auch sehr lustig und so. Und es macht großen Spaß mit ihm so, über solche Sachen zu reden, weil er die Dinge natürlich aus einer sehr interessanten Art analytisch betrachten kann. Währenddessen ist er manchmal einfach Zuckerstück. Pur Zuckerstücken, wie andere Leute Chips oder so. Einfach um auf Sendung zu bleiben. Und ist also gut da drin, immer zu zeigen, wer der Chef ist, und ist auch immer ein Ticken schlagfertiger als man selber. Das muss man einfach so sagen. Also ich bin da ein bisschen eingeschüchtert und er ist unwidersprochen, ist er König Lustig und wir an einem guten Tag Prinz 1 und Prinz 2. Aber niemals auch nur im Ansatz irgendwie da. Das ist so, er kommt in den Raum rein, wenn, also normalerweise brieft man die Leute vorher, wenn man jetzt zu Gast ist. Wir mussten oder waren oft bei TV Total zu Gast und dann läuft der Gastgeber da rum, sagt kurz Hallo, erzählt was über die Sendung. Hat sich bei ihm, sagen wir mal, aufs Wesentliche beschränkt. dieses vorher Hallo sagen. Er ist auch reingekommen, die Tür aufgeschlagen und gesagt, na ihr Schwulis. Dann haben wir gesagt, hallo Stefan. Ja, wisst ihr ja, reinkommen, abliefern, abhauen. Dann haben wir gesagt, ja, gut, okay, tschüss. Und dann war er weg. Ja, und nächstes Mal hast du ihn in der Sendung gesehen und wir waren natürlich tierisch aufgeregt. Tja, das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Manchmal war ihm auch nicht so klar, wie lange die Sendung dauert.
Nee, der ist halt auch manchmal mitten in der Sendung, wenn dann steht Verabschiedung auf dem Schild, was Nicole, die Aufnahme dann hochgehalten hat, dachte er, die Sendung wäre vorbei. Dabei lief die Sendung erst 20 Minuten und es hieß nur Verabschiedung Joko und Klaas. Dann hat er aber einfach die Sendung abmoderiert. Also, dass man diesen Zen-Status irgendwann mal erreicht, dass man nach 20 Minuten denkt, ach, die Stunde ging aber schnell heute.
Du hast mal ganz schön beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man da zu Gast ist und auf diesem Sessel sitzt. Ne?
Also, aufgeregt.
Naja, nicht nur innerlich, sondern wie sah das da aus? Im Fernsehen sah das ja einfach gewohnt aus und irgendwie schön so. Ne?
Aber ein bisschen wie bei uns oder wie bei ganz vielen Fernsehshows, aber ja. So ein Fernsehshow, was du jeden Tag benutzt, jahrelang und jetzt auch nicht sofort ein neues kaufst, das ist natürlich ein bisschen runtergewohnt irgendwann. Und so ist es da auch eigentlich wie so ein Hotel in Las Vegas. Auf dem Foto sieht das Bellagio immer noch toll aus. Mhm. Auch das Fontänenspiel da vor Ort. Ja, wenn du aber da bist, riecht das nach Chlor und es ist so eine braune Pampe. Ja. Und so ist es da auch. Also so die Griffe von den Armlehnen sind so ein bisschen abgewetzt. Wenn man da so hinter den Schreibtisch guckt, sieht man, da wird auch mal wie bei so einer alten Malmkommode mal eine Schraube da reingedreht, die jetzt nicht im Karton dabei war. Einfach damit es noch hält. Aber das ist halt eine Kulisse, finde ich aber auch gut. Also die Kulisse muss nach vorne super aussehen. Das ist Fernsehen, das ist auch Theater und das ist auch irgendwie die Illusion. Natürlich sieht das von hinten alles super scheiße aus, weil es darum nicht geht. Das finde ich auch gut.
Aber ich finde es schön, dass wir jetzt so gegen Ende nochmal so ganz versöhnlich bei den Großen angekommen sind, weil ich kann nur für mich feststellen, dass so ein Raab oder Schmidt oder auch vor allen Dingen Gottschalk, das sind alles so Leute, warum mich irgendwann mal das Fernsehen fasziniert hat, weil ich irgendwie da wirklich saß und Wetten, das geschaut hat und irgendwie alles gegeben hätte, um zu wissen, wie sieht jetzt da die Aftershow-Party aus oder
was soll das denn?
Bevor es mir zu gemütlich wird hier, bevor du jetzt anfängst, hier irgendwie den roten Teppich auszurollen für deine Show-Dinos, die du alle toll findest, habe ich hier mal das Soundboard für uns entdeckt.
Klaas, das war jetzt wirklich unhöflich, ne?
Ja, was ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch?
Wir haben hier ein Soundboard und das haben wir noch gar nicht benutzt. Und ich fand es einen guten Moment jetzt.
Okay. Ja. Gut.
Ich bin jetzt wirklich, du hast jetzt die Stimme ruiniert, ne?
Ja, ist richtig.
Wie lange haben wir jetzt, Konstantin? Ist das jetzt hier voll, das Band?
Wie? Begeisterung sieht anders aus. Also Konstantin sagt, naja, kann man.
Die SD-Karte ist voll, Feierabend.
Wie lange haben wir denn? Eine Stunde, das reicht doch. Ja komm, da verpisst euch. Was wollt ihr hier noch in meinem Büro? Nehmt eure Kabel mit. Ich muss arbeiten.
Das war's jetzt.
Ja, so. Männer mit Liegefahrrädern haben keinen Sex.
Ja, ist richtig. Naja, so schnell wie es halt. Also wir haben noch eine Menge. Sollen wir die Rubrik noch kurz vorstellen?
Warum?
Ich finde, also das war jetzt ja Folge 0, ja, und wir sagen so, okay, wir haben uns jetzt mal so ein bisschen warm gequatscht. Mhm. Aber vielleicht können wir jetzt mal einen Ausblick geben, was aus diesem Podcast mal wird, wenn das mal so
also
rollt.
Ich wäre wirklich dafür, dass wir ähnlich, guck mal, man macht das manchmal bei Serien so, da drehst du erstmal, ja, und dann irgendwann überlegt man, wir drehen jetzt nochmal eine neue Folge 1, weil man jetzt mehr weiß, wo die Reise hingeht.
Genau.
Ja. So würde ich es auch machen. Ich würde jetzt erstmal 10 Folgen machen und dann machen wir nochmal eine neue Folge 1, die wir dann hinten ranstellen, weil, und das hat auch Stefan Aus, glaube ich, mal gesagt, vorwärts gesehen wirkt alles zufällig, rückwärts gesehen alles logisch.
Also wir machen 10 Pilotfolgen.
Wo ist der Furz?
10, da wo Furz steht, da.
Hier. Da unten. Das ist der kurze. Ach, guck mal, wir haben mehrere noch. Das ist der kurze. Hier gibt es noch den etwas längeren. Mach ich jetzt nochmal aus. Ach, guck mal, hier sind ja noch mehr Sachen. Ach, guck mal hier. Super.
Muss man vielleicht kurz erklären, wir haben hier, hört man uns eigentlich, wenn diese Geräusche laufen, ja? Also wir haben hier so ein kleines Soundboard, ein iPad und unser Kollege Basti hat uns da verschiedene Soundbits draufgespielt, weil wir gedacht haben, wenn uns nichts mehr einfällt zum Labern, dann können wir einfach mal da draufhauen oder...
Holla, Ketal!
Kann sein, dass das nur wir witzig finden, ne?
Muy caliente.
Nee, wieso? Also ich kann schon sagen, dass das schon einen Massenappeal hier hat. Das ist schon gut, muss man schon sagen.
Sozialarbeiter riechen nach Zwieback.
Also da, das wird dann in Sendung 1 wird das öfter benutzt.
In Sendung 1 wird das öfter benutzt. Ich möchte mich jetzt recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Schön.
Nein, du wolltest noch was über die Rubriken erzählen.
Was denn? Ja.
Die da alle kommen.
Also wir haben verschiedene Rubriken hier. Ach, das machen wir nächstes Mal. Ist doch jetzt egal. Das ist jetzt,
Es kommen auch Rubriken.
Es kommen Rubriken und so. Wir müssen jetzt hinten raus hier so eine Resterampe machen mit irgendwelchen Rubriken, die wir dann schön auffächern könnten.
Er wollte schön einen persönlichen Abschied. Ja, wollte irgendwie noch über die großen im Showgeschäft reden. Da hast du reingefurzt.
Ja, ich habe da so richtig was zurechtgelegt. Wollte so einen Bogen spannen nochmal.
Ja, aber das ist
Fernsehen
auch,
als Ereignis.
Das ist aber auch
bla bla bla.
Ich kann diese ganze Lagerfeuer, wir sitzen
ich
alle zusammen.
Ich wollte extra nicht Lagerfeuer sagen.
Ich kann es nicht mehr hören. Geh zu den Münchner Medientagen, setz dich in so ein Podium und erzählt hat da irgendwie.
Würde ich gerne. Laden Sie mich gerne ein. Für 1000 Mark und einen Tee komme ich rum und würde da nochmal meine hier vorbereitete Abschlussrede vortragen.
Diese ganze, verzweifelte, wir reden das Fernsehen schön scheiße, das können wir hier mal sein lassen. Ich möchte
darauf
nicht mehr
ich ja
hören,
hinaus,
dass
darauf
das in Jahre
hinaus,
Fernsehen
weil
noch 20
das Fernsehen
Jahre.
Ist heute Kacke.
Ja,
ist weil da so. Ist Ralf Schmitz drin und Mario Barth und der Hirschhausen, der drückt einem in die Nieren und check, macht den großen Nierencheck. Der ist nämlich scheiße. Und früher war es schön. Und früher habe ich gern Fernsehen geschaut. Und mit Liebe und Hingabe wollte ich wissen, was passiert da. Und aber heute gibt es solche Leute nicht mehr.
Du tust immer so, das ist alles Verklärung. Rudi Carrell, das wissen wir von Beatrix Richter aus dem großen Zeitinterview, war der letzte Mensch. So, und der hat ganz viel Bier getrunken, wurde aber nicht betrunken, hat Beatrix Richter gesagt. Der wurde immer nur noch kälter und noch gemeiner.
Hat da eine kalte Aura, der Rudi.
Ja, der ist irgendwo reingekommen, es wurde 5 Grad kälter. Rudi Carrell, und der hat eigentlich praktisch nur 1-2 Grad noch angefeuert, weil er immer noch 2 Zigaretten in der Hand hatte.
Für alle Medienfans unbedingt lesen, das große Interview in der Zeit ist, glaube ich, 2-3 Wochen her. Da packt sie über Rudi Carrell aus und erzählt dann auch, sie hat dann irgendwann gekündigt, weil ihr ist alles zu schlimm und sie hatte, stand kurz vor dem Magengeschwür.
Ja.
Und dann hat sie aber gesagt, also Rudi, ich bleibe, wenn du vor mir niederkniest und mir einen Blumenstrauß schenkst. Und dann hat er gesagt, ja klar, mach ich, knie ich nieder, ich schenke dir den Blumenstrauß.
Ja.
Und hat es dann gemacht und danach hat er die noch mehr gehasst.
Die blieb
dann im Ensemble, dann hat er die so gequält, bis die einfach nur eine kleine Wanze war im Team.
Hatte er bei dem Kniefall auch schon vorher zu Hause sich Knieschoner drum gemacht, wie bei der goldenen Kamera?
Das kann man sich ansehen, ne, bei YouTube. Letzte große Fernsehauftritt von Rudi Carrell.
Da wusste er schon, es sieht natürlich so aus, als wäre es in dem Moment eingefallen, niederzuknien vor der Fernsehbranche, genau wie damals vor Beatrice Richter. Hatte sich aber schon Knieschoner im Hotel dran gemacht. Das ist ein Profi. So nicht anders möchte ich hier arbeiten in diesem Podcast. Baywatch Berlin heißt der, falls das jemand verpasst hat. Thomas Schmidt, Jakob Lund und ich, Klaus Häufer Umlauf, werden hier in regelmäßigen Abständen
Willst du dich nicht festlegen, ne? Wöchentlich ging jetzt nicht
ja,
so.
Ja, wöchentlich, von mir
jetzt aus. Jetzt quassel dem doch mal nicht rein. Es war jetzt wirklich das erste Mal am Ende, dass man mal sagt, wofür dieser Podcast eigentlich
gemacht. Ja, aber regelmäßige Abstände, was hat das denn zu bedeuten, regelmäßige Abstände?
Das willst du doch merken, jetzt halt doch mal das Maul.
Okay.
Das kriegst du doch mit. Abonnier das Ding, dann irgendwann siehst du in deiner App, gibt's eine neue Folge so und dann hörst du dir die an. Was laberst du mich voll jetzt hier? Ich, ich muss das jetzt noch nicht bei der Hör zu anrufen und durchgeben, weil wir die nächste Ausgabe hier senden. Okay. Das ist ja das Schöne.
Also gibt's überall auch, ne?
Gibt's überall am Kiosk und beim Späti um die Ecke. Baywatch Berlin. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Jetzt wird hoffentlich der ganze Kabelsalat schnell wieder von meinem Tisch hier runter gemacht. Und dann könnt ihr vielleicht nochmal hier vom, ich war beim Backwerk heute. Guck mal da, ich habe euch Frühstück mitgebracht. Das sind steinharte Croissants. Ja. Kosten aber nur 1 Euro.
Das ist ganz lieb von dir.
Ja. Tschüss, Leute, das war's. Es hat mich gefreut. Frenetischer Applaus für euch zu Hause.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so
ja,
nicht Ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist genau. Man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, aber es, ist, es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
das postet.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.